ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 21. Januar. Wir zeichnen die Folge um 13 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Es gibt ja Dinge, über die man am liebsten weder sprechen noch wirklich nachdenken möchte. Einfach weil es weh tut oder weil man sich schämt oder böse wird. Im schlimmsten Fall bis hin zur blanken, aber eben doch irrationalen Wut, die dann schnell in Hass umschlägt und die Sache nach aller Erfahrung nur noch schlimmer macht. Der Ukraine-Krieg ist ganz sicher so ein Thema. Putins Überfall. Sicher aber auch und immer noch die Verführbarkeit und die Verbrechen der eigenen Vorfahren und die Tatsache, dass es bis heute Leute gibt, die daraus anscheinend nicht nur nichts gelernt haben, sondern die immer noch in Kategorien denken, die mit zu vergangenen und auch aktuellen Katastrophen geführt haben. Stark über schwach, Macht über Mitgefühl, Geld über Gerechtigkeit und so weiter. Und dann wählen die Schwachen, die Armen, die Ohnmächtigen auch noch jemanden an die Spitze ihres Staates, der genau für diese Weltsicht und damit in Wirklichkeit ja gegen sie steht. Donald Trump, seit gestern zum zweiten Mal US-Präsident und diesmal, nach seinen Worten sogar, von Gottes Gnaden.
Over the past 8 years I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history.
In den vergangenen 8 Jahren bin ich mehr auf die Probe gestellt und herausgefordert worden als jeder andere Präsident vor mir in unserer 250-jährigen Geschichte. Diejenigen, die uns stoppen wollten, haben versucht, mir meine Freiheit und mein Leben zu nehmen. Erst vor ein paar Monaten traf mich im schönen Pennsylvania die Kugel eines Attentäters am Ohr. Ich glaube heute mehr denn je, dass mein Leben aus einem ganz bestimmten Grund verschont wurde. Gott hat mich gerettet, damit ich Amerika wieder groß mache.
I was saved by God to make America great again.
Jubel im Kapitol, als das jemand sagt, der sich offenbar selbst inzwischen für den Allergrößten hält. Aber die Hand nicht auf der Bibel hatte, so viel zum Thema Gott. Der mächtigste Mann der Welt. Dabei wollte er das ursprünglich gar nicht und gab sich durchaus zufrieden mit seiner Rolle als Immobilienkönig. So sagte es der damals 40-jährige Trump 1987 in einem ARD-Interview.
I have no political ambition. I'm very much involved in the political process. But I enjoy so much what I do right now and I don't know if I can really top it.
Ich habe keine politischen Ambitionen, sagte er. Ich stecke zwar tief drin im politischen Prozess, aber das, was ich gerade tue, macht mir so viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das noch toppen kann. Ich denke gerade, dass eine Mehrheit in Deutschland und immerhin knapp die Hälfte der Amerikaner heute froh wären, wenn Donald Trump doch bloß dabei geblieben wäre. Aber irgendwann in den 1990ern bekam er dann Appetit auf politische Macht und die hat er jetzt für weitere 4 Jahre. Was das für die Ukrainer bedeutet und in der Verlängerung dann auch für Europa und für Deutschland, wie wir alle am besten damit umgehen, darüber spreche ich gleich mit einem Kollegen, der schon die erste Amtszeit von Trump als USA-Korrespondent in Washington beobachtet hat und der jetzt aus New York berichtet. Ich bin mit Martin Gansemeier verabredet. Aber erst einmal mit Kai, der gibt uns jetzt den Lagebericht. Darin natürlich die Erkenntnis, dass Trump ein großes Versprechen wohl nicht halten kann. Kriegsende in der Ukraine innerhalb seiner ersten 24 Stunden im Weißen Haus.
Ja, zumindest müsste jeder, der Trump gern beim Wort nimmt, sich verwundert die Augen reiben, weil ja eben noch nicht über Nacht Frieden in der Ukraine ausgebrochen ist. Jedenfalls hat das Trump-Team die 24-Stunden-Frist längst auf mehrere Monate verlängert. In dieser Hinsicht also ist der Auserwählte, als der er sich ja selbst betrachtet, wie du gerade berichtet hast, gescheitert. Zunächst gescheitert, muss man sagen. In anderer Hinsicht aber konnte sich Trump ziemlich sicher sein, dass die Welt an seinen Lippen hing bei der Amtseinführung. Ich habe jetzt nicht die letzten Abrufzahlen der rund 30-minütigen Amtseinführungsrede parat, aber der ganze Globus dürfte die Ansprache abgehorcht haben. Auf Hinweise, was das jetzt fürs eigene Land eigentlich bedeutet. Natürlich gilt das sehr stark für die Ukraine selbst. Jetzt würde ich das nicht als ermutigend für Präsident Zelensky deuten, dass Trump in seiner Rede dessen Land mit keiner einzigen Silbe erwähnte. Aber Zelensky bleibt tapfer bei seiner bisherigen Linie, preist den US-Präsidenten als starke Person, als strong person und wünscht ihm und Amerika und damit vielleicht auch sich selbst ein bisschen Erfolg.
Die Ukrainer sind bereit, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, um Frieden zu erreichen, wirklichen Frieden. Dies ist eine Gelegenheit, die genutzt werden muss.
Soweit also der ukrainische Präsident. Und auch in Russland hat man den ersten Trump-Worten als Präsident sehr genau zugehört. In den Fernsehsendern jedenfalls wurde über die Inauguration berichtet. Auch dort hat man bemerkt, dass die Ukraine in der Rede keine Erwähnung fand. Aber dass Trump dann ein wenig später im Weißen Haus zu dem Thema doch Fragen gestellt bekam, auf die er antwortete, ja, er werde Präsident Putin treffen und dass er auch glaube, dass Zelensky zu einem Deal bereit sei.
Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal.
Dieser Wumms, der da mitten in Trumps Worten zu hören war, passte theatralisch eigentlich sehr gut, denn es war das Zuschlagen dieses Ledereinbands einer Executive Order, also einer Anweisung, die direkt vom Präsidenten stammte, die er in großer Zahl gleich in seinen ersten Minuten im Amt unterzeichnete und die er auch während dieser Pressebegegnung bearbeitete. Also, er wisse nicht, ob Putin zu einem Deal bereit sei, sagte Trump, aber er sollte sich darauf einlassen, denn Putin zerstöre Russland, wenn er keinen Handel eingehe, so die drohenden Worte von Trump, der die russische Wirtschaft und auch die Inflation ansprach, aber damit gleichzeitig keinerlei Hinweis darauf gab, ob und wenn ja, was er selber tun wird, um den Druck auf Russland zu erhöhen. Da ließ er die Welt, wie bei so vielem, etwas rätseln zurück, was nicht immer ein Nachteil sein muss, wie wir wissen. Russlands Präsident Putin ließ bereits vor der Amtseinführung seine Glückwünsche an Trump übermitteln und erklärte, man sei bereit, den Dialog mit der neuen US-Regierung über die Ukraine wieder aufzunehmen, wobei es, dass nur der Vollständigkeit halber weiter überhaupt keine Anzeichen gibt, dass Putin bei seinen Kriegszielen irgendwelche Abstriche machen will. Und dann hat Putin nach der Amtseinführung noch etwas getan, das man als sehr deutliches Zeichen werten kann. Er telefonierte nämlich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die Botschaft ist ziemlich leicht zu deuten, die Achse China-Russland steht.
Kai, dann schauen wir jetzt noch mal kurz auf europäische Reaktionen. Denn dass wir hier auf unserem Kontinent stark betroffen sein werden von der Trump-Präsidentschaft, das liegt ja auf der Hand.
Ich konzentriere mich mal auf einige wenige Reaktionen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte zum Beispiel hat sich ja fest entschlossen, der Trump-Präsidentschaft vor allem Positives abzugewinnen. Er erwartet, dass die Allianzstaaten ihre Ausgaben deutlich erhöhen und die Rüstungsindustrie ankurbeln. Trump selbst hatte ja die 5%-Marke ins Spiel gebracht, will also, dass seine Verbündeten 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Rutte hatte vor wenigen Tagen die Zahl 3,7% genannt. Der Druck jedenfalls, da können wir uns sicher sein, wird nicht nachlassen, gerade auf die Europäer. Die EU übrigens selbst kam in der Amtseinführungsrede mit keinem Wort vor von Trump, auch Kanada und Grönland diesmal nicht, die Trump ja sich gern aneignen würde. Nur der Panama-Kanal kam sehr konkret zur Sprache, aber so richtig zur Beruhigung in Europa dürfte die Rede trotzdem nicht beigetragen haben.
The United States will once again consider itself a growing nation. One that increases our wealth, expands our territory.
Die USA würden sich wieder als wachsende Nation betrachten, kündigte Donald Trump an. Eine Nation, die ihren Reichtum und ihr Territorium vermehre. Also keine Absage an den Imperialismus, im Gegenteil, ohne dass dabei klar wäre, wie genau Trump diese Expansion eigentlich umzusetzen gedenkt. Ohnehin klar ist, dass die Europäer aus seiner Sicht mehr Verantwortung werden übernehmen müssen, auch in der Ukraine, weil sich eben dieser Krieg auf ihrem Kontinent abspielt, auf dem europäischen, und die Europäer da einfach mehr schultern müssen.
Dann lass uns noch mal einen genaueren Blick in die Ukraine selbst werfen. Du hattest ja schon gesagt, von Frieden ist da nun wirklich nichts zu spüren. Wie ist denn die aktuelle Lage?
Ja, nicht nur uns war ja aufgefallen, dass die Ukraine zuletzt verstärkt versucht hat, russische Infrastruktur, also Energie und Militär im russischen Hinterland anzugreifen, um die Angriffsfähigkeit Moskaus zu schwächen. Aktuell berichtet das ukrainische Militär, ein Öllager in der russischen Region Woronesch getroffen zu haben. zum zweiten Mal in dieser Woche bereits und darüber hinaus auch einen Flugzeugproduktionsstandort in Smolensk, also im Westen Russlands, attackiert zu haben. Dort haben offenbar ukrainische Drohnen ihr Ziel erreicht. Jedenfalls gibt es Bilder von der Zerstörung dort und offen zugängliche Quellen bestätigen das auch. Nach Angaben des ukrainischen Oberkommandierenden Oleksandr Sirski schwächen diese Langstreckenangriffe Russland tatsächlich. Das führt aber, Carsten, du hast es letztes Mal Nadelstiche genannt, nicht dazu, dass Russland seine Luftangriffe aussetzt. Erneut musste die Ukraine in der Nacht zu diesem Dienstag massive Drohnenangriffe über sich ergehen lassen. Und es verhindert auch nicht, dass die russische Armee gerade in der Ostukraine ihre Angriffe weiter fortsetzt, unter extrem hohen Verlusten, wie wir immer wieder berichten. Aber der Druck auf die Ukraine lässt dort nicht nach. Die russische Armee rückt unter anderem in der Region Kurachowe, wenn auch kleinteilig, weiter vor. Und auch südwestlich der Stadt Pokrovsk in Donetsk hält die russische Armee den Druck auf diese ja so viel besprochene Ortschaft und deren Versorgungslinien weiter aufrecht.
Und dann, lieber Kai, noch ein Schwenk nach Nahost. Das war ja das Schwerpunktthema unserer letzten Sendung. Und dort gab es zuletzt Hoffnung mit dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas.
Und dieses Abkommen ist übers Wochenende nicht nur in Kraft getreten, sondern Stand jetzt Dienstagmittag hält auch weitgehend. Was ist passiert? Die terroristische Hamas hatte die ersten drei israelischen Geiseln, drei Frauen, freigelassen. Israel im Gegenzug 90 palästinensische Gefangene auf freien Fuß gesetzt. Der nächste Austausch soll wohl am Wochenende stattfinden. Zudem hat sich die israelische Armee, wie vereinbart, aus Teilen des nördlichen und südlichen Gazastreifens zurückgezogen. Viele Geflohene aus Gaza sind zurückgekehrt und auch Hilfsorganisationen haben nun in ganz anderem Ausmaß als zuvor Zugang nach Gaza, versorgen die Bevölkerung dort mit dem Nötigsten. Nun umfasst der Waffenstillstandsplan ja drei Phasen und die Frage aller Fragen lautet: Schweigen die Waffen wirklich weiter und schweigen sie dauerhaft? Der neue US-Präsident hat daran Zweifel, wie er selbst sagt, und ließ damit natürlich aufhorchen und warf sogleich die Frage auf, was er mit einer solchen Aussage bezwecken könnte. Ich bin mal gespannt, wie unser Korrespondent Martin Ganselmeier das gleich im Gespräch mit dir interpretiert. Jedenfalls deutete Trump auch an, dass man beim Wiederaufbau in Gaza helfen könne. Man könnte fantastische Dinge mit dem Gazastreifen anstellen, so Trump wörtlich. Und er verwies auf die Küstenlage und das, wie er sagte, phänomenale Wetter dort. Israels Regierungschef Netanyahu jedenfalls erklärte zur Amtseinführung, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den USA, um gemeinsam, wie er sagte, Irans Terrorachse zu bekämpfen und, Zitat, die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören und ihre politische Herrschaft im Gazastreifen zu beenden. Gefreut haben dürfte Netanyahu sich auch, dass als eine seiner ersten Amtshandlungen Trump Sanktionen gegen israelische Siedler, denen Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland vorgeworfen wird, streichen ließ. Strich drunter, es kann sein, Carsten, dass Netanyahu einen engen Verbündeten im Weißen Haus wähnt und glaubt, umso freier jetzt agieren zu können. Es kann aber auch sein, dass gerade diese Nähe der beiden untereinander es einfacher macht, von US-Seite Druck auf Netanyahu auszuüben. Das hat ja der Historiker Michael Kimmich vergangene Woche so angedeutet. Also, vieles offen an Fragen. Vielleicht kannst du einiges ja jetzt gleich schon in eurem Gespräch mit Martin Ganselmeier klären.
Vielen Dank, lieber Kai, für die Lage und natürlich auch schon für die Überleitung in gewisser Weise auf das Gespräch, das jetzt kommt. Zugeschaltet aus dem ARD-Studio New York ist nämlich Martin Ganselmeier, ein alter Freund, ein Kollege seit langen Jahren. Wir sind uns immer wieder begegnet. Er war, wie ich auch, in Washington eine Zeit lang Studioleiter, hat dort schon Trump 1, sage ich mal, erlebt, erlitten, erduldet und was nicht alles. Auf jeden Fall berichtet darüber und ist jetzt im ARD-Studio New York eben, was den Vorteil hat vielleicht auch, dass man nicht ganz so dicht dran war bei der Amtseinführung, bei der Inauguration, Martin. Dennoch, du hast dir das alles angetan. Was waren so deine Gefühle dabei? Déjà-vu, alles schon mal gehabt? Schlimmer, besser?
Ja, hallo Carsten. In einer gewissen Weise war es eine Retraumatisierung, wenn ich das jetzt mal zuspitze. Es gab ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Donald Trump, weil er jetzt wiedergewählt worden ist, weil es keine Strafverfahren mehr gegen ihn gibt, dass er vielleicht doch etwas entspannter ist und vielleicht doch so ein bisschen ein Signal, ich gehe auf euch zu, ich werde das Land vereinen. Da war nichts von zu spüren, wirklich gar nichts. Es heißt hier in einigen Pressekommentaren, er sei ein nicht ganz so dunkel gewesen wie vor 4 Jahren. Ich fand, das war noch ziemlich dunkel. Er hat die aktuelle Lage Amerikas sehr, sehr schlecht geredet. Und ich fand es beklemmend, weil das ja im Kapitol war, in einer sehr intimen Atmosphäre, nicht auf der Mall draußen, sondern in diesem Rund im Kapitol. Und Joe Biden, Kamala Harris saßen ja im Prinzip wenige Meter hinter ihm und mussten gute Miene zum bösen Spiel machen, mussten sich im Prinzip beschimpfen lassen. Eigentlich hätte man fast erwartet, dass sie aufstehen und das verlassen. Das haben sie natürlich nicht gemacht, aus Respekt vor diesem Ritual des Amtswechsels.
Ich hatte in der Einführung zu diesem Podcast diesen einen O-Ton von Trump, wo er sagt, man hat auf mich geschossen, man wollte mir mein Leben nehmen und ich glaube, Gott hat mich gerettet, damit ich Amerika wieder groß mache. Das ist mir ganz schwer durch die Ohren und durch den Kopf gegangen. Wie ist sowas in Amerika angekommen? Macht man sich da vielleicht auch langsam mal ein bisschen Sorgen, dass der Mann wirklich keinerlei Maß mehr hat?
Also bei seinen Anhängern ist das genau das Entscheidende. Also unter den Anhängern von Donald Trump war das wirklich ein ganz ernstzunehmendes Argument, ihn auch zu wählen. Dort gibt es ja sehr viele evangelikale Christen, die sind wirklich überzeugt, dass Gott ihn davor bewahrt hat zu sterben und dass Gott ihn auserwählt hat, Amerika wieder stark zu machen. Im anderen Teil Amerikas, und das muss man natürlich immer wieder betonen, dass Amerika nach wie vor sehr gespalten ist, also unter Wählerinnen und Wählern, die sich für Kamala Harris entschieden haben, denen ist wahrscheinlich auch ein Schauder über den Rücken gelaufen. Aber man muss einfach akzeptieren, dass das etwas ist, wo viele Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, ja, genau so ist es. Er ist von Gott auserwählt, um Amerika wieder stark zu machen.
Das sehen nicht nur knapp die Hälfte der Amerikaner offenbar anders, sondern das wird in der Welt, glaube ich, auch durchaus differenziert betrachtet, um das vorsichtig auszudrücken. Trotzdem, die Welt muss jetzt mit Donald Trump im Weißen Haus zurechtkommen. Und damit sind wir beim Schwerpunkt dieses Gesprächs. Da soll es nämlich am Anfang jetzt auch mal um die Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Unter anderem, dieser Podcast dreht sich im Schwerpunkt ja um den Ukraine-Krieg, den russischen Angriffskrieg. Aber der hat zumindest in der Antrittsrede überhaupt keine Rolle gespielt. Wie erklärst du dir das?
Das war gar kein Thema. Nicht mit einem einzigen Wort ist die Ukraine erwähnt worden. Es zeigt in gewisser Hinsicht, wie sehr das Thema an Bedeutung abgenommen hat in Amerika. Joe Biden war sicherlich noch jemand durch seine transatlantischen Verbindungen, der dieses Thema immer wieder aktuell gehalten hat, der immer wieder daran erinnert hat, dass wir als Amerikaner da uns engagieren müssen. Bei den Republikanern war das ja schon in den vergangenen Monaten zu beobachten, dass immer mehr auf Abstand gegangen sind. Der letzte, der vielleicht sich noch sehr, sehr stark für die Ukraine eingesetzt hat, war Mitch McConnell, der langjährige Senatsführer, der ist mittlerweile auch in die zweite Reihe zurückgetreten. Insofern fehlen einfach im Lager der Republikaner starke Stimmen, die für eine Fortsetzung der Unterstützung der Ukraine stimmen. Und die außenpolitischen Themen, die Donald Trump angesprochen hatten, die hatten alle irgendwie mit China zu tun. Und dadurch wird schon deutlich, da sieht er den Schwerpunkt. Nahost wurde erwähnt, Gaza, Israel, das ist das zweite große Thema. Aber die Ukraine ist ganz klar in den Hintergrund gerückt.
Und trotzdem hat er ja bei dieser seltsamen Pressekonferenz im Oval Office wenigstens ein bisschen was dazu gesagt. Und wir alle warten jetzt doch darauf, dass er sich irgendwann mit Putin trifft.
Ja, und er hat auch angekündigt bei dieser seltsamen Pressekonferenz, das war wirklich seltsam, er hat 100 bis 200 Dekrete unterschrieben. Journalistinnen, Journalisten waren im Raum, konnten ihm dabei zusehen und ihm Fragen stellen. Und er hat dann praktisch eine impromptu Pressekonferenz gegeben, während er diese Dekrete unterschrieben hat. Und da hat er auch sich zur Ukraine geäußert. Der hat gesagt, der ukrainische Präsident Zelensky, der wolle ein Abkommen erzielen, der wolle einen Deal. Bei Putin hörte sich das ein bisschen skeptischer, zögerlicher an. Da war Trump sogar für meine Begriffe erstaunlich negativ. Er lobt ja sonst auch oft Trump. Er hat gesagt, Putin zerstört sein Land. Er will keine Vereinbarung schließen. Aber er hat gesagt, dass er sich mit Putin auf jeden Fall treffen will. Aber es klang nicht danach, als ob da sehr, sehr zeitnah schon irgendwie eine Lösung in Sicht ist. Also dieses eine Ziel hat er nicht geschafft. Er wollte ja mal innerhalb eines Tages den Krieg in der Ukraine beenden. Daraus wird nichts.
Jetzt ist, glaube ich, Sommer so mal angepeilt von der Administration. Aber auch das ist ja, wenn man sich die Lage anguckt, ambitioniert. Russland hat gerade militärisch eine sehr gute Zeit, glaube ich mal. Wie will Putin, wie will denn auch der Außenminister, der neue Rubio, oder wenn er denn vom Senat bestätigt wird, Pete Hegseth als Verteidigungsminister, wie wollen die denn diesen Krieg beenden?
Also Marco Rubio ist sicherlich, und das ist vielleicht die gute Nachricht gestern gewesen, er ist einstimmig im Senat zum neuen Außenminister bestätigt worden. Und Marco Rubio gilt ja wirklich als jemand, er ist konservativ, klar, aber er kommt noch so ein bisschen aus der traditionell republikanischen Denke. John McCain, der verstorbene langjährige Außenpolitiker der Republikaner, hat ihn sehr geprägt. Also auf Marco Rubio ruhen sicherlich die Hoffnungen der Europäer. Und Marco Rubio hat allerdings auch beim letzten Hilfspaket für die Ukraine mit Nein gestimmt. Das ist sozusagen die Anweisung gewesen von Donald Trump. Aber Marco Rubio wird sicherlich jemand sein, der sich dafür einsetzt, dass die Ukraine da nicht alles preisgeben muss. Und dass dieser Deal nicht ein Deal von Putins Gnaden wird.
Wie beurteilst du die anderen Figuren, die da wichtig werden? Sicherheitsberater Mike Waltz zum Beispiel oder auch Keith Kellogg, der neue Sonderbeauftragte der Ukraine. Sind das Leute, die auf Trump mit Sachkenntnis vielleicht einwirken können und sagen, so ganz egal, kann es dieser Konflikt nicht sein? Wir sind zwar weit weg, aber irgendwo dann auch wieder nicht.
Ja, das ist die Hoffnung. Wie gesagt, Marco Rubio ist sicherlich eine Hoffnung. Auch Mike Waltz ist jemand, der Karriere im Militär gemacht hat, der sicherlich auch von einer eher traditionell republikanischen Denke kommt und der zumindest Ahnung hat von Verteidigungspolitik. Bei Pete Hegseth bin ich mir da nicht so sicher. Er ist ja sehr, sehr umstritten. Er hat keinerlei Erfahrung in der Führung eines großen Ministeriums wie des Pentagon. Da wird es möglicherweise auch eine sehr knappe Bestätigung im Senat geben. Und auch bei der neuen Geheimdienstchefin, das ist auch sehr, sehr umstritten. Und sie hat sich ja auch mit sehr umstrittenen Figuren mit Assad getroffen. Also da muss man befürchten, dass sehr viel preisgegeben wird.
Wo könnte denn die Linie liegen, die wir da in den nächsten Wochen und Monaten erleben, was die amerikanische Ukraine-Politik angeht?
Also Donald Trump hat ja mehrfach deutlich gemacht, dass dieser Krieg auf keinen Fall fortgesetzt werden darf. Er hat das auch gestern bei dieser Pressekonferenz nochmal betont, wie viele russische Soldaten gestorben sind, wie viele ukrainische Soldaten gestorben sind, dass das ein Massaker wie im Ersten Weltkrieg sei und dass es überhaupt nicht Sinn mache, da weiter Geld rein zu investieren. Insofern läuft eigentlich alles darauf hinaus, dass es in irgendeiner Form einen Deal gibt, der so aussieht, dass die Ukraine bereit sein muss, irgendwas abzugeben, die Krim, einen gewissen Teil der Ostukraine, dass man in irgendeiner Form da eine Lösung findet. Sicherlich ist immer die Gefahr, dass Putin das nutzen wird, um diesen Konflikt wieder einzufrieren, um dann einige Jahre sich auszuruhen und möglicherweise einen weiteren Angriff vorzubereiten. Das sagen jedenfalls hier warnende Stimmen. Aber wahrscheinlich wird ein Deal in irgendeiner Form darauf hinauslaufen. Und, das finde ich auch interessant, Donald Trump hat immer wieder gesagt, er hat Verständnis dafür, dass Putin die NATO nicht direkt vor der Nase haben will. Also eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Donald Trump hat das nicht kategorisch ausgeschlossen, aber er hat zumindest Verständnis für Putins Kontra geäußert.
Du hast schon den Nahen Osten angesprochen, Gaza. Ist er da irgendwie drauf eingegangen?
Ja, er hat zu Gaza gesagt, dass er sehr skeptisch ist, ob dieser Waffenstillstand wirklich dauerhaft hält. Er hat dann nochmal gesagt, Gaza sei eben jetzt total zerstört. Er habe sich die Bilder aus der Luft angeschaut. Eigentlich sei ja, und da sprach so ein bisschen der Immobilienmagnat in ihm, er hat gesagt, Gaza habe ja eigentlich eine sehr, sehr gute Lage direkt am Mittelmeer. Tolles Wetter und so, man könnte da viel, viel mehr draus machen, aber Hamas habe eben nichts draus gemacht und mit der Hamas könne man auf gar keinen Fall künftig arbeiten. Außer, dass er skeptisch ist, dass dieser Waffenstillstand lange hält, hat er wenig Konkretes gesagt, wie er sich da eine Lösung vorstellen kann. Hat auch nichts dazu gesagt, ob er zur Zwei-Staaten-Lösung steht. In seiner ersten Amtszeit hatte er sich ja skeptisch zur Zwei-Staaten-Lösung geäußert.
Also unterm Strich, Außensicherheitspolitik ist noch vieles offen. Man muss gespannt sein auf das, was kommt. Und wir wissen ja, das kann sich immer wieder ändern. War das Thema Europa auch nur so klein nach dem Motto, die müssen jetzt mal mehr für ihre Sicherheit tun? Wir sind nicht der ewige große Papa oder der große Bruder?
Thema Europa auch nicht in der Inaugurationsrede, sondern auch in dieser merkwürdigen Pressekonferenz im Weißen Haus. Während er Dekrete unterzeichnete, hat ein Journalist gefragt, Ja, Strafzölle ab Februar für Kanada und Mexiko. Das ist noch nicht beschlossen, aber er hat es angekündigt, dass das wohl kommen wird. Da ist jetzt die Frage, wie bei allem von Trump, macht das wirklich wahr, dass ab Februar diese Strafzölle in Höhe von 25% in Kraft treten? Oder ist das jetzt noch die Drohung, sodass er jetzt noch versucht, möglichst viel rauszuhandeln gegenüber Kanada und Mexiko? Und dann kam ihm die Nachfrage eines Journalisten, ja, und wie ist es mit Europa? Und da war ich fast ein bisschen erleichtert, als Trump gesagt hat, ja, das kommt drauf an. Also die Europäer haben das in der Hand. Es gibt entweder Strafzölle oder sie kaufen eben deutlich mehr Öl und Gas aus Amerika. Also da ist wieder dieses Denken, die Handelsbilanz, das muss sozusagen gleich sein. Das kann nicht sein, dass Amerika viel, viel mehr einkauft aus Europa. Also die Europäer haben es in der Hand. Das war zumindest nicht ganz so konkret und nicht ganz so bedrohlich wie die Strafzölle für Kanada und Mexiko.
Thema NATO, hat das eine Rolle gespielt?
Thema NATO spielte keine Rolle, weder in der Inaugurationsrede noch in der Pressekonferenz gestern. Aber da hat er ja schon vorher in Interviews hinlänglich deutlich gemacht, dass er von den NATO-Partnern deutlich höhere Ausgaben erwartet und dass er da jetzt eine neue Latte gesetzt hat, 5% der Verteidigungsausgaben. Da haben ja viele auch hier in den USA das so kommentiert, dass sie gesagt haben, möglichst die Latte hochhängen, damit am Ende vielleicht dann bei allen 3-4% rauskommt. Aber Donald Trump will da auf jeden Fall mehr sehen von den Europäern.
Das heißt, unter dem Strich betrachtet, freuen wir uns in Europa jetzt gerade mal über Dinge, die er eben nicht gesagt hat. Also keine erneuten Drohungen gegen Europa, keine konkreten Zölle, jetzt auch nicht gesagt, ich will raus aus der NATO. Alles das wäre ja möglich gewesen. Er hat ja schon in seiner ersten Amtszeit da ganz schön draufgehauen. Und damit komme ich eben zu seiner ersten Amtszeit. Die hast du ja als Korrespondent damals aus Washington zum Großteil noch mitverfolgt. Du hast ihn miterlebt, den Donald Trump. Man sagte jetzt vor der zweiten Amtszeit, er habe damals nur geübt und werde jetzt zuschlagen, gegebenenfalls auch im Land Rache nehmen an seinen Gegnern. Wie war das damals für dich und was leitest du ab aus deinen Erfahrungen für das, was nun möglicherweise kommt?
Damals war das wirklich ja alles neu und man war unmittelbar schockiert, wie brutal das rüberkam. Und im Nachhinein ist ja auch viel veröffentlicht worden, auch von engen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, was sehr überzeugend war, ist diese Madman-Strategie, die Donald Trump bewusst einsetzt. Also Madman-Strategie, dass er rüberkommen will wie ein Verrückter. Er findet das im Prinzip gut, dass andere völlig verunsichert sind. Und diese Madman-Strategie, die wohl zuerst von Richard Nixon, dem US-Präsidenten in den 70er Jahren, eingesetzt wurde, ist eben, dass man das Gegenüber bewusst, jetzt mal umgangssprachlich, wuschig machen will, völlig auch in Panik versetzen will, damit das Gegenüber einem möglichst weit entgegenkommt bei Verhandlungen. Also dieses als Druckmittel einzusetzen. Ich hatte gestern den Eindruck, dass er deutlich selbstbewusster, noch sicherer auftritt, noch klarer weiß, was er will. Er hat das an einer Stelle auch gesagt. Er hat gesagt, vor acht Jahren, als er neu war, da wusste er noch nicht, wie das wirklich ist als US-Präsident. Das weiß er jetzt ganz genau. Insofern glaube ich, dass wir uns wirklich darauf einstellen müssen, dass er sich auch nicht mehr von irgendwelchen Beratern, die vielleicht nicht ganz seine Meinung teilen, dass er sich von denen was einreden lässt. Er hat sich ja umgeben, überwiegend mit sehr, sehr loyalen Ja-Sagern.
Was sich ja auch noch verändert hat im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit, ist so die ganze Social-Media-Online-Welt, die ja gerade, wenn ein Madman daherkommt, du hast gerade im Vorgespräch erzählt, der hat in der Nacht seiner Amtseinführung europäischer Zeit halbstündlich Eilmeldungen produziert. Das heißt, er kann ja eigentlich darauf zählen, dass seine Madman-Strategie, wenn sie verunsichern soll, sich jetzt noch potenziert, zumal er ja auch mit Herrn Musk und seinem X und einer eigenen Plattform ja doch weitaus professioneller eigentlich mit diesem Handwerkszeug umgeht.
Ja, absolut. Das hat sich ja nochmal sehr verstärkt, dass auch hier in den USA diese Entwicklung deutlich weitergegangen ist, dass traditionelle Medien an Bedeutung verloren haben und sehr viele Amerikaner sich eigentlich nur noch über Social Media oder über das Netz informieren. Und das war gestern auch beklemmend zu sehen, dass in diesem Kapitol, in der Rotunda, wenige Meter hinter ihm auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite von Biden und Harris, saßen alle Tech-Milliardäre. Elon Musk und wirklich alle von allen wichtigen Tech-Firmen, die auch ja mindestens $1 Million gespendet hatten für die Inaugurationsfeierlichkeiten und die auch alle den engen Kontakt mit Donald Trump im Vorfeld gesucht haben. Also insofern kann man sagen, dass Donald Trump auf weit weniger Widerstand stößt jetzt als vor 8 Jahren.
Wie beurteilst du denn jetzt mal so ganz persönlich, ich sag mal den State of the Union, also den Zustand der USA nach Trumps erneuter Amtseinführung? Gespaltenes Land, hast du gesagt. Es ist immer noch so voller Hass. Wie sieht's aus mit diesen isolationistischen Tendenzen? Also die Welt wollen wir gar nicht mehr retten, wir gucken nur noch auf uns.
Es ist so widersprüchlich. Der Isolationismus, den Trump sicherlich hat, dass er sagt, ich will mich raushalten. Er hat ja an einer Stelle, und das fand ich ja hochinteressant, in der Inaugurationsrede gesagt, ich will als Friedensstifter im Weißen Haus gelten. Und ich glaube, er hat ja früher auch schon mal erwähnt, dass ein Ziel von ihm ist, dass er den Friedensnobelpreis bekommt. Ich glaube wirklich, dass er das erreichen will. Also und gleichzeitig sagt er dann Dinge, wir wollen den Panama-Kanal zurückhaben. Er hat wiederholt Grönland erwähnt und hat gesagt, dass das wichtig ist für Amerika, dort präsent zu sein. Sehr scharfe Töne gegenüber China. Und dann aber wieder gesagt, ich möchte Amerika raushalten aus Kriegen. Das ist ein Grundwiderspruch bei ihm, wo ich im Moment noch nicht so ganz klar bin, in welche Richtung das führen wird. Ob das eher zu einem Rückzug führt, dass er sich heraushält aus Krisen und Kriegen, oder ob er dann doch sagt, wenn die nicht so spuren, dann werde ich notfalls auch mit militärischen Mitteln drohen. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ja, und das Land ist weiter gespalten. Das Land ist weiter tief gespalten. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Donald Trump etwas zugeht, auch auf das demokratische Amerika. Das ist, wie gesagt, gestern nicht geschehen, überhaupt nicht geschehen. Und das fand ich schon eine verpasste Chance.
Stichwort Chancen. Letzte Frage. Kann man, oder nicht nur kann man, ich würde jetzt gerne mal 4 Jahre weiter gucken. Das ist natürlich große Glaskugel. Aber die Grundlagen für das, was dann passieren wird, werden ja vielleicht jetzt auch schon gelegt. Wir haben klar gesehen, seine Stärke ist ja auch die Schwäche der Demokraten. Joe Biden hat als Präsident nicht überzeugen können. Die Demokraten haben ihre Chance nicht genutzt, das Weiße Haus zu verteidigen. Siehst du irgendeine Chance, dass diese Situation in 4 Jahren anders ist, dass die sich auf Deutsch gesagt berappeln? Trump kann ja nicht nochmal wiedergewählt werden und dass dann in 4 Jahren wir wieder ein ganz anderes Amerika haben, eins, das vielleicht mehr Leuten auf europäischer Seite gefällt?
Die Demokraten sind im Moment ein Scherbenhaufen, anders kann man es nicht ausdrücken. Joe Bidens Popularitätswerte sind absolut im Keller. Das gab es, glaube ich, noch nie, dass ein Präsident mit einer Zustimmungsrate von, ich glaube, 25-26% aus dem Amt geschieden ist. Und ehrlich muss ich sagen, ich war auch sehr enttäuscht gestern von Joe Biden. Er hat kurz bevor er sozusagen das Zepter übergeben hat an Donald Trump, also 10 Minuten vorher, nochmal sämtliche seiner Familienmitglieder begnadigt. Also diese Begnadigungsarie erst von Joe Biden und dann später im Laufe des Tages hat Donald Trump sämtliche Kapitolstürmer begnadigt. Das sind insgesamt fast 1600, die da jetzt freikommen, und darunter sind Neonazis, anders kann man es nicht ausdrücken. Das ist sehr, sehr bedrückend und das macht einen sehr, sehr schlechten Eindruck. Aber die Demokraten, es ist kein wirklicher Nachfolger oder keine Nachfolgerin im Moment in Sicht. Sicherlich werden da einige sich in den nächsten Jahren warm laufen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das wird hinauslaufen auf Person X oder Y. In den Umfragen liegt Donald Trump im Moment klar vorne und die Demokraten müssen sich, glaube ich, völlig neu aufstellen.
Eine Einschätzung, die ein bisschen Raum lässt für Optimismus oder auch für die Fantasie, sich diesen Optimismus zu denken. Im Moment ist es so, wie es ist. Das war Martin Ganselmeier, unser ARD-Korrespondent aus dem Studio New York, der eben lange auch in Washington war und Donald Trump sehr, sehr gut kennt und das Land auch.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und dann hätten wir noch diesen Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Co-Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und natürlich dreht sich in der neuen Folge alles um die Amtsanführung von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA. Wir gehen ein auf die Besonderheiten der Zeremonie, die Gästeliste, wer da war, wer wo saß und ja, auch auf den Hut von First Lady Melania Trump. Vor allem aber schauen wir auf die Botschaften der Antrittsrede und was es mit der Flut von Executive Orders, also der vielen Erlasse und Verfügungen auf sich hat, die Donald Trump gleich am ersten Tag noch unterzeichnet hat. Tag 1 von Trump 2.0, das und mehr in der neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
ARD